Ich bin Naturwissenschaftlerin gewesen, habe promoviert in Biochemie, Gentechnik. Damals ein Neuland, keine Wissenschaftsredaktion, geschweige denn politische Redaktion, wusste überhaupt, was das ist. Das hat mir sofort nach der Promotion die Möglichkeit gegeben, ohne großes Brimborium in der Süddeutschen Zeitung ein Praktikum zu kriegen, weil ich Gentechnikerin war. Und danach wurde ich gleich übernommen. Ich hatte da ein Riesenglück zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Und da war ich Jahre in der Wissenschaftsredaktion, bis Geo mir die Ehre erwies, mich anzurufen, ob ich nicht kommen wollte. Und seitdem bin ich bei Geo, also jetzt schon über 10 Jahre. Und wollte ich nie, aber so ist es nun mal. Sind tolle Bedingungen für Wissenschaftsjournalisten, haben wir nach wie vor. Und ja, das gibt es ja nicht überall. Also die ausgiebige und intensive Recherche, die ja so notwendig ist, vor allem für Wissenschaftsjournalisten, ist bei uns noch möglich. Es wird auch immer enger, wie überall, aber immerhin die Seriosität, davon lebt mein Blatt und das macht mir auch Spaß und Freude. So, und jetzt fangen wir, reicht das? Oder?
Warum sagten Sie, wollte ich nicht?
Ja.
Wollte ich eigentlich gar nicht wollen.
Ich wollte gar nicht so lange bleiben. Ach so. Ich wollte wechseln. Deshalb die Erklärung, warum ich. Zu Geo wollte ich schon, das war damals wirklich eine Ehre, weil was sich in den letzten Jahren so ein bisschen verdünnisiert hat, aber damals so in den Anfang 90er, Mitte 90er hat Geo noch jeglichen Preis abgesahnt sozusagen im Journalismus. Und da das hieß, da sind die Edelfedern. Also da natürlich wollte ich dann dahin, ist ja klar. Ne? Also, aber es hat eben, wie ich dann merkte, noch ganz andere Vorteile, nämlich die, dass man wirklich guten Journalismus noch machen kann, inhaltvollen Journalismus. So, und noch eine Frage? Dann könnten wir loslegen. Ich habe jetzt eben 3 Geschichten von mir Ihnen einfach nur mal überbringen lassen, weil sich darin das Dilemma des Wissenschaftsjournalismus auftut. Das ist wirklich seit jeher verfolgt ein das, dass man eigentlich gar keinen Unterschied kennt zum anderen Journalismus, wenn man selber machen muss. Es gibt nur meiner Meinung nach, und es ist recht provokativ, aber ich glaube, es ist der einzige Unterschied ist, dass es mehr Arbeit ist, richtig gute Geschichte zu schreiben. Und da gibt es mehrere Gründe, die können wir durchgehen, werden wir auch nachher machen. Und dann werden wir die eine Geschichte, die am meisten, die ich Ihnen gegeben habe, einer klassischen Reportage ähnelt, nämlich diese Okinawa-Damen, die können wir dann handwerklich wirklich Seite für Seite durchgehen. Und ich habe so praktische Tipps, wie das gemacht wurde, was ich vorher gelesen habe, wie man die Umsetzung von Hard Facts auf lockere Schreibe hinkriegt und solche Geschichten. Aber zuerst eben nochmal die 3 Geschichten im Vergleich. Die handeln irgendwo auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die eine, das Unbewusste, ist ein klassischer Report, der wirklich alle jetzt das Wissen insgesamt zusammenfasst und so dicht wie möglich präsentiert. Ist schwere Kost, aber Geo hat Fans dafür. Aber das könnte auch ein Spiegeltitel laufen aus der Wissenschaft, vielleicht nicht ganz so hardcore-mäßig wie jetzt wie das Unbewusste. Und das ist ein klassischer Report und der kommt der Nachricht, dem Nachrichtenstil, dem lockeren Essay-Stil. Also das ist so eine Vereinigung aus verschiedenen Stils, aber Stilformen, die allerdings nicht die sollen nicht am Menschen oder an einem Phänomen erklärt werden, sondern sich wirklich an der wissenschaftlichen Abfolge ranhangeln und ist eher sachlich geprägt. Auch die Sprache sollte dann nicht zu blumig sein. Es ist ein Informationsstück, ist dieser Report. Und das ist jetzt dieses, was ich vorher schon erwähnt habe, macht unglaublich Arbeit und die meisten Kollegen steigen irgendwann aus, also die meisten Nicht-Wissenschaftskollegen oder nicht interessierten Menschen. Also Man kann froh sein. Ja, bitte.
Darf ich dazwischen fragen? Ja. Was heißt denn Arbeit? Wie lange haben Sie an der Geschichte gearbeitet?
Das war natürlich viel Arbeit, weil man schon die Sichtung der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist dramatisch. Und gleichzeitig die historische Beurteilung. Also man muss sich bei Freud auskennen, man muss die moderne Neurophysiologie in dieser Thematik beherrschen. Und ich habe da so ein Facettenspiel zusammengebracht, indem ich die Wissenschaftler benutzt habe, oft also nur mit mehreren Zitaten hintereinander, um eben diese vielen Facetten dieses Themas kundzutun. Und da ist eben die Psychoanalytikerin aus Frankfurt, da ist der Roth aus Bremen, der eher klassischer Neurophysiologe ist, und die bringt man zusammen, um den weiten Bereich auf engstem Raum irgendwie hinzukriegen und das noch ein bisschen lebendig. So, das ist, wie lange genau, mein Gott, das ist sehr schwer zu sagen, weil wir oft unterbrechen können. Also da muss ich wieder Redaktionsarbeit machen. Aber ich denke, Vorrecherche, Einlesen, das war ein Monat. Mit allem drum und dran. Also sind aber viele Bücher gelesen worden. Aber dazwischen, wie gesagt, müssen wir noch andere Arbeit leisten. Aber so nebenher läuft dann diese Recherche. Reisen waren sehr viele, höchst unattraktive Reisen, nämlich in irgendwelche Vorzimmer Arbeitszimmer von Wissenschaftlern. Lange, lange Interviews, damit man bei Wissenschaftlern, darauf kommen wir später noch, überhaupt irgendein flockiges Zitat bekommt. Lange, lange Zeit da sitzen und auch bisweilen provozieren. Also für uns ist es nicht so gut, in Interviews immer nur da zu sitzen und sozusagen man hat ja Schwierigkeiten mit dem Verständnis schon oft, aber sehr häufig ist es ganz gut, zumindest am Ende des Interviews ein bisschen zu provozieren. Also tut mir leid, das mit banalsten Mitteln, tut mir leid, also das bringe ich jetzt dann doch alles nicht mehr zusammen. Sich also auch, ist das auch ein bisschen abgehoben. Und dann den Wissenschaftler angucken und sagen, wie würden Sie es bitte Ihrer Großmutter erklären? Oder Ihrer Mutter? Die besten Fragen, dann lehnen die sich zurück, zuerst ein bisschen irritiert, aber dann kommen oft gute Zitate. Dann muss man mitschreiben oder hoffen, dass das Band läuft. Und aber da kommen wir noch drauf beim handwerklichen Teil.
Haben Sie dann Band dabei laufen, wenn Sie Interviews geben, wenn Sie bei den Leuten sind?
Ja, bei diesen wissenschaftlichen Interviews, die inhaltlich eben so anspruchsvoll sind, schon, weil man einiges einfach nicht kapiert. Man ist ja nie vom Fach. Also das hat eine Gentechnikerin mit Neurophysiologie zu tun, also oder mit Geologie. Also wir sind dann auch irgendwo Laien. Und das ist auch übrigens das Frustrierende in den Redaktionen, dass aber die anderen Kollegen von der Politik oder vom Feuilleton meinen, ach, die können das alle. Also das können die, jegliche Disziplin ist uns völlig geläufig, und ob jetzt Asbestpolitik oder neue Energien, sofort Kommentar innerhalb von 4 Stunden, bei der Tageszeitung war das ja so. Und das ist ein bisschen frustrierend, weil wirklich die Arbeit, die dahinter steckt, diese Recherchearbeit für kleine Dinge unterschätzt wird von vielen Kollegen. Bei Geo hat es sich ein bisschen gebessert jetzt, weil dann doch viele auch ab und zu mal Wissenschaft machen. So, also hier nochmal zu dem Report. Als Hilfsmittel habe ich gewählt ein Bild. Ein Bild, das man auf das Hauptthema dieses Artikels beziehen kann. Und dieses Hauptthema ist im Grunde die Erkundung des Menschseins, die Erkundung der menschlichen Seele. Mein Hilfsmittel ist, dass ich, und es, die menschliche Seele ist so komplex wie jetzt der gesamte Erdball. Und diese Erkundungen in unserem Erdball, das hat jeder schon mal gehört, also jeder, Jules Verne, Mittelpunkt der Erde, daran habe ich mich so ein bisschen aufgehängt und eben Planet Mensch im 21. Jahrhundert, also da dieses zusammengeführt. Dann, weil es lässt sich so schön übertragen auf die Erkundung nicht nur jetzt des Unbewussten, das ganz tief in der Mitte ist. Ich steige also eine Erdschicht runter, aber auch eben eine Erdschicht tiefer in den Menschen. Das ist so die Struktur der Geschichte. Gleichzeitig steige ich aber auch tiefer ins Gehirn. Also die äußeren Schichten, hier das Bewusste, dann das Vorbewusste, ein bisschen tiefer und ganz tief drin das limbische System, wie der Erdkern. Und da ist ja sozusagen das Unbewusste, ist da zu Hause. Also diese Expedition nach innen, Expedition in die Tiefe, Expedition in ein komplexes Phänomen. Das habe ich einfach als Hilfsmittel gewählt, weil die vielen Facetten dieses Themas bringen einen um. Man ist völlig panisch am Anfang, also das ist normal, das geht auch nicht weg, auch nach Jahren von solchen Titelgeschichten ist es die Komplexität und die Vielfalt und die reine Menge dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja oft auch kryptisch irgendwo nachzulesen sind, in Nature-Artikel über Hirnforschung, wer versteht den schon? Also auf Anhieb, da muss man sich richtig reinfuchsen. Und dieses ist einfach überwältigend am Anfang und wird so bleiben. Und darum ist es gut, sich zurückzulehnen und sagen, was mache ich eigentlich? Was erkunde ich hier? Was will ich eigentlich vorstellen? Und da ist mir einfach die Idee gekommen, weil ich viel über Freud gelesen habe und der eben auch diesen Eisberg, dieses Eisbergphänomen immer darstellt, also das Unbewusste ist unten, das, was man nicht sieht, und oben ist nur die Spitze, das Bewusstsein. Ach ja, das geht so nach unten und da unten ist es so ein mystisches Feld, da und keiner weiß Bescheid. Also so über diese Nachdenken, über diese Bilder. Und dann kam irgendwann Jules Verne, Mittelpunkt der Erde, und die Idee, der Mensch ist so komplex wie ein ganzer Planet, der noch nicht erforscht sind, wir sind nicht erforscht. Also dieses Assoziative, sich zurücklehnen und so einfach die Bilder Revue passieren lassen, die man beim Lesen, bei der Vorrecherche schon in sich hatte. Also es bleibt hängen, also wenn man muss sich da öffnen und die dann weiterspinnen. Also mit sich selber, auch im so ein alter Trick, sprechen, sich das Bild vorsprechen. Das ist ganz wichtig. Also sitzen dann in ihrer Redaktion oder irgendwo an ihrem Schreibtisch zu Hause und quatschen in den Computer. Das ist der allererste Trick, den ich Ihnen verraten will. Und quatschen dieses Komplexen, oft auch dann sehr gehassten. Wir haben da eine innerliche Ablehnung, wenn man so viel nicht versteht und so das einen überwältigt. Denn dieses wird dann durch das Aussprechen, verliert es diese Kraft, diese destruktive Kraft. Also oder einfach gesagt, es nimmt Angst, nach vorne zu sprechen, sich selber das zu formulieren. So, und immer wenn es ganz schwierig wird, okay, was will ich eigentlich sagen? Aha, das Unbewusste, das ist ja irgendwo da drin, keiner weiß, wo es ist, tief verborgen. So, das redet man sich so vor. Oder im Kleinen dann, da ist die Nature-Veröffentlichung, die nur jedes dritte Wort versteht, weil die Wissenschaftler benutzen ja kryptische Sprache, das ist, wenn du nicht direkt vom Fach bist, musst du das auch übersetzen und dann die Nature-Veröffentlichung hinlegen vor sich nach dem Lesen und wieder zurücklehnen und es laut vor sich her sagen. Die Hauptpunkte. Was habe ich jetzt verstanden? Ah ja, das. Aha, die machen das, um die Kontrollmechanismen rauszufinden. Ihr glaubt gar nicht, wie hilfreich das sein kann. Und das gleiche Prinzip, dieses laut aussprechen, auch wenn man schreiberisch feststeckt. Oh Gott, wie soll ich diesen Übergang schaffen? Wie soll ich jetzt von dem tiefen Unbewussten, von der Angst zum Molekül kommen? Das geht auch. Sich selber vorerzählen. So, das ist so eine Grundlage, die ich auch bei anderen sehr erfahrenen Wissenschaftskollegen mit denen schon besprochen habe. Und irgendwann fängt man damit an, wenn einmal einer einem gesagt hat. Weil das ist der innere Kampf gegen die Komplexität. Und auf die können wir stolz sein. Kaum jemand muss solche komplexen Dinge übersetzen, vorstellen und dann auch noch hervorragend verpacken, wie wir Wissenschaftsjournalisten. So, und das, da kann man auch mal zugeben, oh Gott, das reicht nicht immer so, die Aufnahmefähigkeit bei solchen Themen. Okay, also hier nur ganz kurz. Hier habe ich dieses Bild gewählt und dieses, das mir assoziativ kommt und das durchzieht die ganze Geschichte. Immer wieder sage ich, aber die gehen noch tiefer in den Planeten Mensch. Die Expedition geht weiter, die sind noch nicht zufrieden. Das Vorbewusste ist nur eine Etappe. Wie geht's jetzt weiter? So, dieser Strang ist sehr hilfreich, so einen Strang zu finden für irgendeine Geschichte. Wenn es dann so passt, dieses Mal ist es gelungen, oft muss man es wieder verwerfen, so ein Bild, weil man merkt, es ist alles, das passt hinten und vorne nicht. Aber da jetzt das Gehirn, ich konnte das gleiche Bild eben auch für die Neurowissenschaftler ja nehmen, die immer tiefer, also tiefere Schichten des Gehirns, wie die Erde, wie die Seele erkunden, darum war es rund. Es gelingt wirklich nicht immer, aber deshalb habe ich die ausgesucht. Aber hier will ich sagen, das ist eigentlich keine Reportage, es ist ein klassischer Report. Und gar nicht mal angefeatured und so weiter und so fort, sondern hier geht es um die Sache und dafür ist Geo auch recht bekannt und berühmt. Aber wie gesagt, solche Sachen macht ja der Spiegel auch. Die Zeit kann es auch gut machen und sind wahrscheinlich nicht ganz so lang wie wir. Aber gut. Jetzt darf ich. Ja, bitte.
Gibt es einen Grund, das nicht einzufinden? Das ist einfach dann die Begrenzung der Textlänge, dass man sich auf die Erkenntnis reduziert?
Ja, also ich war sehr fasziniert von der Erkenntnis, dass die moderne Neurophysiologie einige Aspekte von Freud jetzt quasi wissenschaftlich, empirisch bestätigt. Das hat mich inhaltlich sehr fasziniert, dass das so sein kann. Ich verfolge ja diese Debatten und die Kämpfe und Reibereien zwischen Analytikern und Wissenschaftlern, also ja schon seit vielen Jahren. Und jetzt plötzlich fügen die sich zusammen. So, das war jetzt eigentlich für mich der Ausgangspunkt. Jetzt war, es ist, glaube ich, man muss sagen, Kosten-Nutzen-Überlegung. Die Recherche zu diesem Thema war so ausgiebig und wirklich energieraubend, dass man sich dann überlegt, dass die zweite Recherche, weil wir haben oft diesen Nachteil bei unserer Arbeit, dass wir zwei Recherchen leisten müssen, nämlich dieses irgendwelche Menschen zu finden, die das repräsentieren und die dann so nah noch ranzugehen an die, zu recherchieren, dass man wirklich ein Feature machen kann. Da habe ich mir überlegt, nee, hier bleibe ich beim klassischen Report, das würde auch nimmt auch Platz, ganz genau, das würde die Geschichte auch den ganz anderen Impetus geben. Das
wäre auch die Frage, was Sie hätten featuren wollen. Ich so meine, die langweiligen Vorzimmer, dieser
genau,
Wissenschaftler.
Genau, und, eben. Da fragt man sich dann, also wen suche ich jetzt hier als Statthalter für die Geschichte oder als anderes Phänomen? Und da ist mir bei diesem Thema wirklich nach den vielen Interviews von Wissenschaftlern einfach niemand eingefallen und niemand war da. Ja?
Suchen Sie denn gezielt nach Leuten bei anderen Geschichten, die genau das repräsentieren,
genau,
die ein bisschen Leben reinbringen? Weil normalerweise
so ist es. So ist es. Genau. So ist es. Deshalb die zweite Geschichte. Ne? Also hier hat sich keiner geeignet. Hätte ich jetzt einen verrückten amerikanischen Wissenschaftler, wie ich ihn schon mal eine Geschichte an dem erzählt habe, der nur vorm Computer saß, wenn er hier so leuchtet, wenn er laufend leuchtet, also ein völlig verrückter Typ, aber spannend und hochintelligent, dann hätte ich es anders gemacht. Aber die sind dann doch zu unserem Leidwesen relativ dröge, die meisten Wissenschaftler. Man kann aus der Drögheit, wenn man schlau ist, das als Reportageteil hernehmen, also dieses Vorführen. Aber erstens wird er kaum wieder mit Ihnen reden und zweitens können Sie es nur einmal machen. So, und da gibt's, das war die, aber jetzt Thema Nummer zwei, Geschichte, ja bitte.
Noch mal zur ersten Geschichte, da sind doch sehr viele Leute zu Wort gekommen. Ich sage mal, around about 10 Leute oder irgendwas haben Sie
probiert. Ja,
mit denen haben Sie alle auch persönlich gesprochen.
Ja, ganz genau.
Entweder per Telefon oder hinfahren.
Eigentlich immer hinfahren. Das ist das Gute. Ja, es ging auch einiges telefonisch, aber ich wusste ja am Anfang überhaupt noch gar nicht, wie stricke ich die Geschichte. Ich suche ja eigentlich immer, das ist so mein Naturell, nach einer lebendigen Erzählstruktur. Das gefällt mir immer, aber und da suchte ich nach einem oder nach einer Idee oder nach einem Patienten oder nach einem wissenschaftlichen anderen Phänomen, an dem man das erzählen könnte. Da ist mir in dieser langen Recherche und in diesen Gesprächen mit den Wissenschaftlern nichts begegnet. Außerdem hat mein Chefredakteur gesagt, also so ein klassischer Report wäre auch mal wieder gut. Haben wir schon lange nicht mehr. So. Also das waren mehrere Phänomene. Aber normalerweise ist das mein, ja sagen wir mal jetzt mittlerweile doch Können, solche Geschichten auf Lebendiges zu übertragen. Und das, ja?
Ich weiß nicht, ob Sie jetzt dann später im handwerklichen Teil darauf eingehen wollten.
Ja.
Lassen Sie gegenchecken? Lassen Sie die Sachen lesen?
Ja, natürlich nicht das, was ich kritisiere, das auf meine Kappe nehme, aber so viele Banalitäten. Ihr wisst ja selber, wie schnell Fehler passieren. Und ich will mir nicht diese Arbeit durch so kleine Popelfehler dann so zunichte machen. Mhm. Und das passiert dann häufig schon. Also die Passagen, wo ich unsicher bin, aber die nicht irgendeine Kritik für den Wissenschaftler beinhalten. Mhm. Weil, oh Gott, das ist die Arbeit dann beim Gegenlesen. Darauf gehe ich dann vielleicht noch ein, obwohl ich kann es gleich sagen, es ist faszinierend, man schickt ihm Teile der Geschichte und dann kommt zu 90% der Anruf, so geht's ja überhaupt nicht. Sie haben ja überhaupt nichts verstanden. Die werden also oft dann auch so ein bisschen unangenehm und kenne ich schon am Anfang Panik, oh Gott, ich muss die Geschichte wegschmeißen. Heute ist es so, ach, das tut mir leid. Lassen Sie uns zusammensetzen. Wann haben Sie eine halbe Stunde Zeit? Ich rufe Sie an. Wir gehen das Wort für Wort durch und alles, was Sie geändert haben wollen, wird geändert. So. Das muss man aber sagen, um dem jetzt die Angst auch oder die Power zu nehmen. Sind Sie schon mal beruhigt? Und dann ruft man an zu der abgesprochenen Zeit, er hat den Text, ihr habt den Text und geht wirklich nicht jeden Satz, sondern wo fangen denn Ihre Probleme an? So, ne? Dann sagt er, ja, aber das geht doch nicht. Sie können doch nicht sagen, da. Und dann sagt man, ja, könnte man das denn so formulieren, zum Beispiel, die Analytiker haben es noch nicht ganz geschafft, sich den Neurophysiologen anzunähern. Kann man dazu schreiben, das wäre jetzt die Lösung. Und vorher steht, die Analytiker nähern sich den Neurophysiologen. Oder es ist fast noch zu stark. Oder sie sind dabei, so ist besser. Die Analytiker nähern sich der Neurophysiologen. Dieser Wissenschaftler, den ich gefragt habe, der hasst die Analytiker, also darum will er das nicht. Dann sind dabei, sich anzunähern. Schon ist er zufrieden. Es ist unglaublich, wenn man da ein bisschen Übung hat, also als Redigierform, Einschränkungen, zum Beispiel fast so viel, weniger, vielleicht weniger, so kleine journalistische Einschränkungen, die wir bei den, wenn wir uns selber korrigieren, sowieso auch machen müssen. Und das wirkt bei den allermeisten Wissenschaftlern.
Ich habe eine Frage zum Beispiel. Sie haben jetzt ja gesagt, Sie lassen so Fakten gegenchecken. Das ist ja jetzt eher eine Interpretation, wer sich wem annähert. Und Sie haben ja, glaube ich, auch mit einem Wissenschaftler gesprochen.
Ja, mehreren. Ja. Mhm.
Und ist das nicht eher dann eine Geschmacksfrage, ob der Neurowissenschaftler das möchte?
Natürlich.
Also das ist ja eine Sache, wo man sich eigentlich nicht reinreden.
Na, natürlich, aber das war für mich so harmlos, dass ich gar nicht gemerkt habe. Und darauf springen oft die Leute an und man weiß gar nicht, oh Gott, alle Fakten sind richtig. Und der sagt, so geht's nicht, so können Sie das nicht drucken. Und aus diesem Grund, weil er nämlich ein persönliches Anliegen hat und vielleicht mal irgendwo von einem Analytiker gequält worden ist über Jahre, das weiß man ja alles nicht. Deshalb stellt er das gesamte Konzept auf den Kopf, was einem vorher gar nicht so klar war.
Aber Sie ziehen sich auch nicht jeden Schuh an. Ne?
Nein, um Gottes Willen. Ich entscheide dann, was ich übernehme und was nicht.
Wie war die Resonanz der Leser auf diese Geschichte? Gab es da Leserbriefe, die gesagt haben, also das ist ja als Mist? Oder das dann?
Ja, wahnsinnige Resonanz unter Kollegen, weil ich habe hier ein Fass aufgetan zwischen Feuilleton und Wissenschaftsredaktion. Die Feuilleton-Redaktion, die Geisteswissenschaftler, sind völlig empört zum, ja, sehr viele über diese unglaublichen Frechheiten der Neurophysiologen, nämlich den Menschen im Kern das, den Willen zu nehmen, das große Ich-Bewusstsein, das Bewusstsein anzuzweifeln. Das ist eine Kränkung, eine dramatische Kränkung, wie ich am hinten am Schluss ja auch mal erwähnt habe. Und da gibt es natürlich auch aus dieser Charge von Menschen, ich meine, Leute bei den Lesern, und da gab es viele Leserbriefe, kritisch, dass die Seele ganz anders aussieht und dass wir Menschen von Gott geschaffen sind und also in diesem Genre. Also es hat schon bewegt.
Mhm. Ich habe noch eine Frage zur Machart.
Ja.
Wenn wir gerade vom Featuren und der Unmöglichkeit jetzt bei diesen Menschen irgendwas zu featuren, wieso Warum haben Sie auf Experimente verzichtet, die Spannendes über Gehirnphysiologie sagen? Ich meine, das war jetzt nicht Ihr Thema, mir fällt jetzt bloß Spiegelneuronen, Menschen werden in Kernspind reingeschoben, also wo man dann auch ein bisschen erzählen kann.
Weil das so repetitiv ist. Wenn Sie schon 50 Wissenschaftsgeschichten geschrieben haben, dann wissen Sie, und es bringt dem Leser eigentlich nichts, weil diese Experimente sind häufig auch dröge. Die Erkenntnisse sind spannend und die muss man versuchen, so locker wie möglich zu präsentieren, aber da sitzt eben der Wissenschaftler davor und da wird im Nebenzimmer wird der in die Röhre geschoben und dann erscheinen die Bilder da und da. Das ist nicht mehr, das ist nicht guter Wissenschaftsjournalismus, weil das eigentlich die Basis ist. Sie können nicht immer die Basis der Experimente als Reportage-Element nehmen. Also das müssten Sie dann fast bei jedem Stück, weil in der Medizin, in der Gehirnforschung, in der Psychologie, weil die werden alle in die Röhre geschoben. Stimmt? Also bei jeder Geschichte müssten Sie das dann als Notanker nehmen oder Notlösung für Reportageteile. Und das bringt nicht so viel, weil was passiert da schon? Das Interessante passiert im Kopf. Außer Sie erleben, dass eine in der Röhre mal anfängt zu weinen. Und daraus strickt man dann eine ganze Geschichte. Oder der Wissenschaftler eine Eruption hat, eine emotionale, weil das Experiment völlig daneben gegangen ist. Dann kann man das nehmen. Aber so einfach nur exemplarisch, ja, da wird bei so und so viel Grad und so viele Stunden liegt die jetzt in der Röhre.
Ich meine, muss ja jetzt eher, welche Gehirnregionen aktiviert werden, jetzt auf der emotionalen Stelle, also schon thematisch.
Aber das steht schon drin. Also das Ganze, das geht.
Ja, okay. Ja, ja.
Also es ist häufig, weil es nicht so wissenschaftlich ausgedrückt ist, häufig. Ich habe diese Rinden, also das Bewusstsein hier, wie ich vorher schon, das Vorbewusste ist in tieferen Gehirnarealen. Und das Unbewusste assoziieren sie im limbischen System. Mhm. Und dazu habe ich auch Experimente gezeigt. Aber das schon, natürlich. Und so hat es strotzt vor Experimenten. Selbst diese Code, den Menschen Schokolade in Codeform hinzulegen, ist ein Experiment. Also da ist so viel Wissenschaft drin, dass man häufig aber nur so überliest. Und das ist ja die große Kunst. Also dass man trotzdem was lernt, es aber gar nicht merkt, dass man hier 20 Experimente vorgestellt kriegt. Wenn Sie jetzt die Meinung hatten, da ist ja überhaupt kein so richtiges Experiment drin, dann ist die Geschichte gelungen.
Vielleicht noch eine kurze Frage zur Vorgeschichte. Wer kam auf die Idee? Kamen Sie selber auf die Idee?
Ja, ich, ja.
Haben Sie sich selber weil das angetan?
Ja, weil ich da zufällig so einen blöden Kongressbericht, stinke langweilig, da war ein kleiner Vortrag, psychoanalytische, na wie heißt es, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie Sie sich nannten, Psychoanalyse, neurophysiologische Psychoanalyse. Was soll das denn? Das sind doch die größten Feinde. Ne? Und so habe ich das dann gelesen, diesen Wissenschaftler angerufen und der sagte, oh, das ist gerade der Hype in der Branche, da passiert unheimlich viel und so war ich dann elektrisiert. Und das Unbewusste als Thema, das habe ich natürlich erst später genommen. Das erste Thema war eben diese Zusammenführung von Neurophysiologie und Analyse, dass man daraus aber für einen Titel was Schöneres, Knackigeres suchen muss, war mir gleich klar. Sie können nicht draufschreiben auf dem Titel, Geotitel, die Neurophysiologen umarmen die Analytiker oder so. Das ist völlig blödsinnig. Also muss man sich einen Aspekt aussuchen, der für einen Titel trägt.
Aber Sie sind nur draufgekommen auf das Thema, weil Sie schon ein großes Vorwissen hatten, sich mit Freud beschäftigt haben. Und
so. Ja, also das muss nicht so intensiv sein. Man muss die Genese oder die Historie einer Branche so ein bisschen überblicken. So wie und das kriegt man mit der Zeit. Also wenn man immer wieder Wissenschaftszeitungen verfolgt, man muss auch nicht alles immer lesen, aber man blättern, ganz wichtig, Überschriften und da, wo man hängen bleibt, mal kurz anlesen oder, wenn es wirklich wichtig ist, durchlesen. Also das ist schon immer in Bewegung bleiben, immer so eine Branche so ein bisschen von oben beobachten. Details die macht man dann, wenn man sich entschieden hat, ach, da ist was los, da ist was Neues, neue Erkenntnisse, die irgendwas Altes umwerfen. So, das ist ja immer das Spannende.
Ich würde gerne nochmal nachfragen, Sie haben noch die Karte gegen checken lassen. Sie sagten, letztlich entscheiden Sie, welche Änderungen Sie machen wollen.
Ja, Zitate sind Sonderfall. Das ist schwierig, das ist ganz schwierig. Da nur, wenn Sie beschreibend, sagen wir, ungefährlich für die Geschichte sind. Zitiert jetzt ein Wissenschaftler und ich habe es auf Band. Zitiere ich einen Wissenschaftler, den ich auf Band habe und der sich ganz kritisch zu irgendeinem Phänomen äußert. Da wäge ich ab, wie dieser Wissenschaftler persönlich war. Ob er dann doch einknickt und sagt, nee, das kann ich so nicht schreiben, meine Kollegen bringen mich um. Das ist, oder das muss man von Fall zu Fall entscheiden, aber ich, und daher unsere Dokumentation, macht da auch mit. Im Endeffekt entscheiden wir es. Wenn mir das zu gefährlich ist, dem das Zitat vorzulegen, weil ich Angst habe, er nimmt es zurück, dann tue ich es nicht.
Und dann, das heißt, dann lassen Sie es im Zitat und nicht um die Karriere des Wissenschaftlers.
Ganz genau. Natürlich, aber die Karriere des Wissenschaftlers, oft sind die auch sehr aufgeregt. Wir schreiben sehr seriös bei Geo. Wir würden nie einen Wissenschaftler in die Pfanne hauen. Das bekommt man auch so mit über die Jahre, was kritisch ist und noch verträglich. Und ich würde natürlich nie einem Arzt in den Mund legen, auch wenn er es mir dann mal gesagt hat, man müsste viel mehr Menschen jetzt aktive Sterbehilfe bei viel mehr Menschen machen. Die halbe Intensivstation, hier sehen Sie, das muss gemacht werden, hat man mir gesagt. Das werde ich doch nicht tun. Da weiß ich, dass dieser Arzt, der hat das vorbei bei dem. Das ist ganz klar. Oder ich rufe ihn dann an und sage, ich möchte was retten davon. Wie können wir das ausdrücken? Wie können wir das so abpuffern, damit Sie damit noch leben können und Ihr Chefarzt? Ne? So. Da muss man intensiv mit den Leuten arbeiten.